Herzlich willkommen beim Podcast von Spielvertiefung. Ich heiße Jörg Leubel, bin freier Journalist und biete mit diesem Magazin so eine unabhängige Alternative an, in der ich über Videospiele und Brettspiele berichte, auch über Bücher, Pen and Paper ab und zu. Ich arbeite alleine, verzichte komplett auf Werbung und natürlich auch auf über KI erstellte Inhalte. Und diese Alternative ist natürlich nur dank der Unterstützer über Steady möglich. Schaut doch mal, ob ein Abo für euch dabei ist. Heute gibt es eine Premiere und zwar aus zwei Gründen. Zum einen habe ich zwei Leute parallel vor dem Mikro, also nicht an getrennten Orten, wie ihr das kennt von Micha und Ben. Und zum anderen geht es zum ersten Mal um einen Science-Fiction- und Fantasy-Shop aus Hamburg und zwar um Sense of Wonder. Und ich begrüße ganz herzlich Christiane und Micha Unterberg. Hallo.
Hallo.
Hallo, Jörg.
Habt ihr euch da irgendwann mal in der Vergangenheit gefunden und gesagt, hey, das ist genau unser Ding?
Eigentlich hat das angefangen mit dem Andere Welten, das an genau der Stelle, wo unser Laden jetzt ist, vor 5, 6 Jahren ungefähr geschlossen hat.
Ja, 2020,
und da waren wir Stammkunden.
Haben die zugemacht, ja.
Und die hatten das auch schon alles.
Ach so, ihr wart Stammkunden und habt euch gedacht, das machen wir jetzt selbst.
Genau, ja.
Ja, also der Herr Meier, der das Andere Welten da ja 20 bis 30 Jahre im Grindelviertel betrieben hat, der wollte ja in den, also so 2016, 2017 war das, glaube ich, da war absehbar, dass er aufhören wollte, altersbedingt, und wir waren da, ja, also wirklich häufig, ich kannte es noch vom Studieren auf der Ecke, und für uns war das so ein Laden, wo wir halt sehr viel gefunden haben, was uns auch interessiert hat. Und dann sind wir mit dem ins Gespräch gekommen, so, na, und wie das da weitergeht bei ihm. Und ja, er sucht auch Leute, die das übernehmen vielleicht. Und da, ja, Christiane ist Buchhändlerin und so ein Laden, jetzt, ich sag mal jetzt nicht unbedingt den Zuschnitt, aber insgesamt so ein Laden aus dem Bereich war bei mir, ich komme zwar beruflich aus einer ganz anderen Ecke, aber für mich war das auch immer so ein Traum, sowas mal vielleicht irgendwie. Also der Traum war eher, jemanden zu kennen, der so einen Laden hat und da abhängen zu können. Aber dann jetzt mit Christiane, also meine Frau, und die dann so, das war dann irgendwann so schon
auch nicht so schlecht.
Auch eine gute Vorstellung. Und dann sind wir mit dem Herrn Meier, dem Richard Meier, dann ins Gespräch gekommen. Und der hat das ja auch so als Familienbetrieb geführt mit seiner Frau. Ja, und das hat dann aber am Ende nicht geklappt, weil er wollte irgendwie, der hat ja über 30 Jahre da sehr, sehr tiefen Bestand aufgebaut, sage ich mal. War ja irgendwie eine Koryphäe auch für so Star Wars-Kram und Star Trek-Kram. Und er wollte das alles verkaufen auf einem Schlag, und das war einfach dann eine Summe. Selbst mit viel, viel Euphorie und Begeisterung und einer Bank, die mitspielt, wäre das, glaube ich, nicht so eine gute Idee gewesen. Auch dann im Nachhinein, wenn bald dann Corona ja auch kam.
Das erinnert mich auch tatsächlich ein bisschen an meine Vergangenheit. Also meine Frau und ich, wir wollten Mitte der 90er, wir waren im Ruhrgebiet noch wohnhaft. Ich wollte studieren und meine Frau wurde schwanger, und wir waren eben auch ständig in Essen und in Bochum in den Fantasy-Läden und Science-Fiction-Läden. Und da gab es so einen Laden, den gibt es tatsächlich heute noch, Fantasy Encounter in Essen. Da waren wir mit ich habe zwei Töchter und die sind jetzt auch schon außer Haus quasi, aber da war ich mit meiner kleinen Tochter, mit meiner Älteren und mit meiner Frau, und wir haben sie abgesetzt da auf dem Tisch und haben uns halt die Miniaturen, die Warhammer-Geschichten angeschaut, die Rollenspiele, und waren da eigentlich jede Woche und hatten den Inhaber auch mal gefragt, ja, wie ist das denn, was muss man denn alles mitbringen, wenn man selber so einen Laden gründen möchte? Und der schaute uns beide nur so an und dann auch unser Kind und meinte, Leute, seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Und ich meinte noch so, nein, wir sind überhaupt nicht sicher. Ich wollte nur noch mal wissen, was man mitbringen muss. Und ja, da kamen wir so ein bisschen ins Gespräch. Aber da stellte sich eben schnell heraus, wie du das vielleicht schon angedeutet hast, Micha, dass das dann auch finanziell für uns auch gar nicht zu stemmen gewesen wäre, so aus dem Nichts einfach mal einen Laden gründen. Da habt ihr natürlich schon viel mehr Erfahrung. Und Christiane, du bist sogar ausgebildete Buchhändlerin, ne?
Ja, seit 2000 habe ich meine Prüfung gemacht.
Ja, und wo hast du vorher gearbeitet?
Also ich bin 2004 nach Hamburg gekommen und habe dann bei Thalia in verschiedenen Filialen gearbeitet und bei Heimanns auch.
Mhm. Ja. Das heißt, du hast da schon eine ganz, schon einige Jahre Erfahrung auch, was das angeht, ne?
Ja, kann man so sagen. Und ich habe auch tatsächlich in meiner Ausbildung in der Stadt, wo ich herkomme, gab es zwei Läden im Grunde, die beide zu einer Kette gehört haben. Und der eine war auch spezialisiert auf Science-Fiction, Fantasy und Comics.
Ah, okay.
Und da habe ich eben auch einen Teil meiner Ausbildung verbracht. Und da kam auch tatsächlich erst so meine Begeisterung für dieses Thema. Vorher hatte ich da nicht so wirklich viel mit der Mut. Ich habe einfach alles gelesen, was ich die Finger gekriegt habe.
Also das heißt, in deiner Ausbildung, Studium oder was auch immer, da warst du noch gar nicht so, jetzt, ich übertreibe es mal, so ein Nerd in dem Bereich, sondern das, du kanntest das zwar, aber warst noch nicht so tief drin.
Nee, genau, das kam erst wirklich durch diesen Laden dann und auch den Kontakt mit den Kunden da und so.
Mhm. Ja. Und Michael, wie sieht das bei dir aus? Wie kamst du in Kontakt jetzt mit dem Thema?
Also wir kommen beide aus der gleichen mittelgroßen Stadt in Rheinland-Pfalz, also Worms. Und während Christiane da, also wir sind erst zusammengekommen, als ich dann schon in Hamburg war und Christiane ist dann nachgekommen. Also ich hatte mit 14, 15 eine Rollenspielgruppe mit Freunden und wir haben da Schwarzes Auge natürlich gespielt.
Ah.
Und relativ fix der Spielleiter David und mein bester Freund damals, über den ich da auch so ein bisschen in die Gruppe reingekommen bin, die waren sehr große Herr der Ringe-Fans dann. Und dann haben wir auch Middle-Earth Role-Playing System MERS, hieß das abgekürzt, gespielt. Also wir haben dann letztendlich eine Rollenspielkampagne in Herr der Ringe, also in Mittelerde gehabt. Und dann habe ich auch das erste Mal den Herr der Ringe gelesen, habe mich da ein bisschen durchgekämpft noch damals. Bin dann aber auch so über so Fantasy-Romane, also die David Eddings-Romane, ich weiß nicht, ob dir das was sagst, Belgarion und so, die habe ich gelesen und Shannara und so dieser ganze Kram und dann hat man auch ein bisschen AD&D ausprobiert und das war so eine Phase bei mir, das war sehr intensiv, sage ich mal, und da gab es dann nämlich damals, da bin ich jetzt nicht im Wormser Buchmarkt gewesen, um Bücher zu holen, aber da gab es die Spieleburg, das war auch dann so ein Rollenspielladen, wo man dann halt abgehangen hat und so ein bisschen. Und da waren dann ne, so die Super-Nerds, die alles kannten. Und das war so schon richtig so dieses, man hat so den Geruch noch in der Nase. Und bei mir kam es dann, aber hat sich dann verlaufen Richtung Oberstufe bei mir mit dem Rollenspiel, der Rollenspielgruppe. Aber ich bin so dem Fantasy-Genre als Buchgenre immer treu geblieben. Und bei mir kam dann irgendwann mit Anfang 20, aber auch ein ganz starker Science-Fiction-Einschlag dazu. Also ich habe dann irgendwie angefangen, das war über Dietmar Dart damals, der war bei der Spex ja Chefredakteur bei der Musikzeitschrift. Und von dem habe ich ein Buch gelesen, Cordula killt dich. Das war damals sein Roman, dem im Verbrecherverlag. Und da typisch, also Dietmar Dart, ich weiß nicht, ob es deinen Zuhörern was sagt, aber der ist ja so ein bisschen der Feuilleton Science Fiction Autor in Deutschland, der das auch so ein bisschen in die Feuilletons gebracht hat, der bei der FAZ und so und auch eine tolle Geschichte der Science Fiction geschrieben hat, nie Geschichte und so, und der ist ja sehr produktiv. Das war damals sein erstes Buch und da ging es viel auch um Science Fiction und aber in so einer Art und Weise, die ich vorher nie so richtig irgendwie so wahrgenommen habe, also als Science Fiction, als auch, wo man sich auch die Welt mit erklärt ein bisschen und so. Und ich hatte zum Beispiel dann irgendwann mal tatsächlich vorher noch nie von Perry Rhodan gehört und das habe dann in der Folge sehr viel Science Fiction gelesen und so, und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Also ich lese auch heute noch eigentlich vorrangig Science Fiction. Habe damals auch angefangen, da so gebrauchte Bücher in so in so Secondhand-Läden auf Englisch dann auch zu holen, mir so Foundation-Trilogie und sowas. Genau, und das ist mein Zugang so über die Schiene.
Wow, ja, das ist ein weites Feld, würde ich sagen. Ich bemerke schon, dass wir beide auf ähnliche Art Rollenspiel sozialisiert worden sind. Ja. Also die Pen-and-Paper-Gruppe, der Spielleiter und dann DSA und der Herr der Ringe, dann AD&D und dann kommt man an die Science-Fiction ran und dann schnuppert man ein bisschen rein und versinkt in so einem Laden und die Zeit vergeht und man merkt, meine Güte, hier gibt's eben nicht nur zwei, drei Lizenzwelten, sondern so viel Kram in den Regalen. Das war für mich damals an der Uni, selbst da noch ein Sense of Wonder, wenn ich in meinen freien Stunden hinterm Bahnhof in Bochum war das, da gab es so einen ganz kleinen, total überfüllten Laden und man hat den Besitzer gar nicht gesehen. Ich habe immer nur den Bart gesehen und die Haare rausgucken irgendwie. Und da roch es eben auch auf so eine ganz spezielle Art nach Papier. Es war noch nicht richtig muffig.
Ja, ja.
Es war noch so eine interessante Gewürznote dazwischen, jedenfalls. Jetzt gibt es schon drei schöne Aspekte, die ich mir gerade notiert habe. Zum einen, dein Fable für Fantasy und euer Name Unterberg, der passt natürlich, meine Güte, wie oft werdet ihr darauf angesprochen?
Gar nicht so oft.
Wir haben es, also ganz ehrlich, du hattest gemeint, wir sollen den Namen die Unterbergs nennen und dann wissen die Leute schon. Also ich habe gedacht, nee, lass mal was nehmen, was so ein bisschen breiter streut. Aber es ist tatsächlich so, bei mir ist es so, also Unterberg ist ja mein Name. Christiane hat den Namen noch nicht so lange, also jetzt auch schon ein bisschen seit der Hochzeit. Sie hat das ja irgendwie dann gesagt, den nimmt sie an. Gut, bereust du
es? Nein.
Ich weiß nicht, also ich lebe schon ein bisschen länger mit dem Nachnamen und bei mir war es früher so, das kommt auch von meinem Vater, der war im Außendienst tätig, also viel im Kontakt mit Leuten, der hat immer gesagt, also er sagt immer wieder Schnaps nur mit Tee.
War aber tatsächlich bei Thalia bei mir auch öfter, dass ich auf den Schnaps angesprochen
bin. Das ist so eine Altersfrage.
Ja.
Also Unterberg kommt wieder, ist inzwischen auch wieder in den Supermarktregalen für die Kurzentschlossenen an der Kasse wieder greifbar.
Das heißt, der Schnaps wurde eher genannt als die Hobbits jetzt von Tolkien.
Und die Hobbits waren bei mir aber eine Phase, wo ich das ich habe dann gedacht, jetzt kippt's gerade. Dann später, wo ich dann, Frodo und, ne, also das, und ich, das fand ich immer super, wenn ich darauf angesprochen wurde. Auch, ich bin beruflich so im Bankbereich unterwegs und da waren auch Leute, die dann gesagt haben, Unterberg, das ist doch wie bei. Genau, und das fand ich dann immer schön. Das war für mich dann immer die, jawohl.
Ja, ich kann Christiane verstehen, den Namen kann man schon mal nehmen. Im Original hieß das ja Underhill und es gibt da so einige Tolkien-Forscher, die meinen, in der deutschen Übersetzung hätte man das auch nennen können Unterbühl.
Unterbühl, ja, okay. Das ist.
Aber irgendwie ist Unterberg cooler, ne?
Ja, ich finde auch, das ist irgendwie.
Für uns auf jeden Fall.
Ja, aber ich finde auch, das ist irgendwie. Bühl ist so ein, auch wieder so eine alte Bezeichnung für so einen Hügel, ne, irgendwie. Aber Unterberg finde ich, das macht schon so ein bisschen, hat was Zwergisches auch.
Richtig, genau. Ja. Und die mögen wir ja alle, wie ich weiß.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das andere, was ich mir notiert hatte, war natürlich Sense of Wonder, also. Der Name eures Shops, der ist einfach klasse. Also da habt ihr wirklich eine tolle Idee gehabt. Und wahrscheinlich habt ihr gar nicht so lange darüber klamüsert, oder doch?
Da gibt es auch so eine kleine Geschichte. Eigentlich hätten wir ja gerne mit Andere Welten weitergemacht. Ne? Also es war ja so, zum Laden, also der hat dann zugemacht während Corona, der Herr Meier. Und dann hatten wir das ja auch schon so ein bisschen abgeschrieben. So, na gut, da ist dann ein Reformhaus reingegangen in die Flächen. Und Christiane war dann bei Thalia eben in der Europapassage, hat da die Science-Fiction-Fantasy-Abteilung auch gemacht und war da auch sehr, sehr gut eingebunden. Das ist ja auch wirklich anstrengend da in der Europapassage. Das ist ja wirklich Akkord-Buchverkauf. Und das hatten wir dann halt so, aber im Hinterkopf war es ja immer geblieben. Und dann hat sich ja die Möglichkeit ergeben, weil das Reformhaus da raus wollte. Und wir sind jetzt auch Untermieter vom Reformhaus, weil die noch einen laufenden Mietvertrag haben. War alles so ein bisschen tricky da, das dann irgendwie hinzukriegen. Aber es war dann klar irgendwann, dass wir das machen, dass wir die Möglichkeit haben. Und dann hatte ich auch nochmal versucht, den Herrn Meier zu kontaktieren und gefragt, können wir nicht den Namen weiter benutzen und so. Und das wollte er aber nicht, weil er noch online so Reste verkauft. Und dann war klar, wir brauchen einen neuen Namen und dann haben wir so eine Shortlist gemacht und wie gesagt, bei Christiane war die Unterbergs war auch drauf.
Ah, okay.
Und dann hatten wir so ein paar Sachen hin und her gespielt und bei mir war Sense of Wonder irgendwie immer hängen geblieben als, das ist das, was ich suche bei so Geschichten und Büchern. Und das war dann ging dann total schnell. Also das war auf der Liste und dann hat Christian auch sehr schnell gesagt, das findet sie cool. Und ich wollte auch was Englisches nehmen, weil wir so ein bisschen auch den englischsprachigen Kram featuren wollten in dem Laden und das auch so ein bisschen nach außen. Also das Ding ist ja immer so deutsche Namen, ne, was es alles gibt, irgendwie Fantasy-Reich und Drachen, Schatz oder Spielburg oder was weiß ich. Das ist ja schön und gut, aber es wirkt halt alles so ein bisschen. Trifft nicht den Kern der Sache, finde ich so. Es ist immer so, man ist dann immer so, so das sind die Fantasy-Leute. Oder bei uns war es ja klar, Science Fiction und Fantasy auf jeden Fall gleichberechtigt und auch eher so das Fantastische eben. Mhm. Und das, was ich, finde ich ja auch, was du ja auch gesagt hast, in ganz vielen Sachen wiederfindet. Also in einem cool gedesignten Brettspiel finde ich auch ein Sense of Wonder. Das muss jetzt nicht keine Space Opera über irgendwie 10 Bände sein, ne?
Ja, das ist, finde ich, ein toller Name und den kann man natürlich auch nicht einfach so ins Deutsche übersetzen. Ja. Das ist tatsächlich schwierig. Und für alle, die jetzt da nicht viel mit anfangen können, Christiane, wofür steht denn der Name in der Literatur?
Ja, das ist in der Science-Fiction, glaube ich, tatsächlich so ein feststehender Begriff. Ich glaube, vor allem in der frühen Science-Fiction war das eben, ja, man kann es auch schwer beschreiben, der Sense of Wonder, wenn man irgendwie Dinge liest und auf einmal werden einem Zusammenhänge klar oder boah, scheiße, ist das Universum groß. So Dinge, wo man auf einmal nur dasteht und staunt.
Ja, richtig. Und Micha hat es ja schon angesprochen, so geht mir das manchmal auch im Kleinen und ich merke dann, wie ich mich wieder wie ein kleines Kind freue einfach über eine Idee, die jemand hatte, sei es jetzt in der Literatur oder auch im Videospiel oder rein ästhetisch in so einem Brettspiel, wenn ich merke, dann, also man kriegt nicht sofort eine Gänsehaut, aber es ist so ein kindliches, glückliches Staunen über das, was man gerade irgendwie erlebt.
Ja, das habe ich gerade vorhin tatsächlich auch drüber nachgedacht, dass Kinder das wirklich viel, viel mehr haben. Ich glaube, die erleben fast permanent diesen Sense of Wonder, weil alles noch neu ist. Und dass das schade ist, dass das so ein bisschen abstumpft bei Erwachsenen.
Ich glaube, das liegt dann halt auch an dem jeweiligen Charakter. Also ich meine, ich bin jetzt über 50 Klar. und merke noch, dass ich manchmal recht euphorisch bin, wenn ich in irgendwelchen fiktiven Welten unterwegs bin. Und wenn ich mich zurückerinnere, das erste Mal, dass ich sowas verspürt habe wie Sense of Wonder, war tatsächlich bei der Begegnung mit dem Videospiel. Also als ich auf dem Bildschirm gesehen habe, dass sich da tatsächlich Raumschiffe bewegen, ich kann die steuern. Und dann drücke ich einen Knopf und irgendetwas explodiert in Pixeln. Da bin ich fast verrückt geworden. Also das war ein Staunen für mich. Ich wollte diese Wundermaschine sofort besitzen haben, hab meine Eltern genervt, meine Onkel, Tanten genervt. Und damals, als diese ersten Konsolen rauskamen, da war das noch so eine Erwachsenensache. Die sahen irgendwie auch aus wie...
Wie Büromaterial.
Ja, wie Schreibmaschinen, schwarz und ohne unschön und so. Und das wurde ja erst cool so mit der Zeit, ne, in den 80ern. Aber das war so mein erster Sense of Wonder und da habe ich auch gestaunt darüber, was da draußen, und wenn ich das jetzt sage, meine ich, abseits des Alltags halt so möglich ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also dieser Moment, wo sich schlagartig auch so eine Welt eröffnet oder ein Zusammenhang eröffnet, das Schöne ist ja, also man kann das auch verkopfen sagen, es gibt da auch so Begriffe aus der Science Fiction, das Conceptual Breakthrough.
Okay. Also
konzeptioneller Durchbruch. Also wenn man dann irgendwie fast, so hängt das zusammen. Das ist dann so dieses eher Zerebrale, also über den Kopf und wo man dann irgendwie so eine Heureka-Moment hat. Aber bei Sense of Wonder ist es auch noch so ein bisschen mehr emotional, glaube ich, gestrickt. Ja, und einfach so dieses kindliche Staunen. Und ich finde das auch ein Also für mich ist das irgendwie, wenn ich das nicht mehr spüre, dann wird die Realität aber schwer erträglich, ja.
Das hast du schön erläutert gerade, diesen, sag ich mal, auf der anderen Seite, diese Erkenntnis, die man dann gewinnt. Also wenn man dann erwachsen wird und wenn man die Welt ein bisschen besser zu verstehen glaubt und wenn man vielleicht die ein oder andere Sprache dann kennt oder so. Und dann innerhalb der Science-Fiction vor allen Dingen dann bemerkt, dass da ganz schön kluge Leute am Start sind. Und ich glaube, bei Isaac Asimov, bei der Foundation-Trilogie, da hatte ich auch sowas, da brauchte ich auch einen konzeptionellen Breakthrough, oder wie das heißt. also der war ja auch Wissenschaftler und da merkt man dann auch, wenn man selber mit diesem Thema nicht so vertraut ist, dann kann so ein Sense of Wonder auch manchmal so wie so eine Spätzündung entstehen, weil es dann eben nicht um diesen Impuls geht, dieses ästhetisch Schöne oder diese neue Welt, die da sich da auftut, sondern eben um einen Zusammenhang, ne?
Und genau, ja.
Also das war, da erinnere ich mich auch noch dran. Also und deswegen ist es bei mir auch tatsächlich so, dass ich manche Dinge innerhalb der Fantastik erst in späteren Jahren zu schätzen wusste, weil ich die einfach in meinen jungen Jahren nicht so richtig gerallt habe.
Ja.
Geht euch das auch so?
Ja, also bei mir...
Ja, Science Fiction auch spät berufen.
Ja, zur Science Fiction bin ich tatsächlich durch Micha erst gekommen, weil der mir Hyperion in die Hand gedrückt hat.
Oh.
Und ich das dann gelesen habe, dachte, ach, was das kann, Science Fiction.
Ja, wunderbar.
Aber ich musste jetzt denken an, ich habe von Kim Stanley Robinson die Mars-Trilogie gelesen. Und beim ersten Mal habe ich mich so gequält. Mhm. Das sind ja drei Bände. Ich habe die alle durchgelesen, aber es war irgendwie echt anstrengend. Aber ich habe dann hinterher gemerkt, dass mir das nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Und dann habe ich es nochmal gelesen. Und dann hatte ich diesen Sense of Wonder irgendwie, was der da für eine Welt aufmacht. Und ja, wie klug das aufgebaut und recherchiert ist alles und da stand ich dann wirklich zwischendrin da und dachte, oh mein Gott.
Du hast Hyperion von Dan Simmons erwähnt, dafür brauchte ich auch zwei Anläufe tatsächlich. Das habe ich in meiner ganz harten Fantasy-Phase das erste Mal lesen wollen, als ich auch Rollenspiele geleitet habe und so weiter und zwar nebenbei immer auch Science-Fiction gelesen habe, aber noch nicht so intensiv. Und da habe ich es erstmal weggelegt, weil mich das nicht sofort packen konnte. Und dann habe ich es während des Studiums, also ein paar Jahre später, nochmal gelesen und dann hat es richtig gezündet auch. Also ja, das ist natürlich auch schön, ne, wenn man so damit wachsen kann.
Ja, ich finde, das ist ja das Coole, dass es da halt auch so unterschiedliche Ebenen, sage ich mal, wo das funktioniert. Also es gibt ja wirklich so Romane und Reihen und die auf eine sehr direkte und da ist man dann schnell Fan und will mehr haben und so, dass so funktioniert. Und es gibt eben die Bücher, die so ein bisschen Slowburner sind und die aber einem nicht aus dem Kopf gehen auch oft dann. Also es sind dann ja die Bücher, die tatsächlich so ein bisschen eigen sind. Da gibt's ja ganz, also solche, ich habe noch nie Gormgast gelesen, ganz. Ich bin da auch mehrfach abgeprallt von, obwohl ich das immer wieder von Christiane auf den Nachttisch gelegt bekomme, auch eine Zeit lang. Und das sind ja auch dicke, also, und wir haben auch die Serie geguckt. Ich kann bei Gormgast auch, also ich weiß nicht, kennst du das von Marvin Peake?
Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, aber ich würde mich gerne von Christiane überzeugen lassen, warum.
Okay, deine Bühne, Christian.
Magst du Kafka?
Ja.
Ja, dann das ist Kafka in einem Fantasy-Setting, finde ich. Das ist diese weirde Burg und diese seltsamen Leute, die da wohnen und jeder hat irgendwie so seine eigene Agenda. Ja, es ist einfach alles seltsam, aber irgendwie interessant.
Also so ein bisschen wie das Schloss in Fantasy mit genau. Skurrilen Charakteren.
Ja.
Nee, das ist, und das ist ja auch erstaunlich. Jetzt beschäftige ich mich schon oder ich bilde mir ein, mein ganzes Leben mit der, auch ein bisschen mit der Literatur, mit Pen and Paper und so weiter. Aber man hat doch immer wieder überall auch Lücken und es freut mich richtig, wenn ich dann solche Tipps bekomme und mich dann damit nochmal beschäftigen kann, weil ich habe es noch nicht gelesen und es ist ja auch schon ein bisschen älter, ne?
Ja. Ich weiß gar nicht, 40er Jahre oder so?
Ja, irgendwas in den Drehungen. Ja.
Und man unterschätzt immer, ne, wie gut damals schon die Fantastik war.
Aber hallo.
Ja.
Und du hast vorhin gesagt, Michael, dass es da so Werke gibt, die eben, ja, die etwas langsamer in die Gänge kommen, die nicht sofort begeistern. Und tatsächlich gehört ja auch für einige der Herr der Ringe dazu.
Ja, kann ich auch total nachvollziehen, dass man da so, also, ne, also ich glaube, dass der Film halt schon nochmal eine ganz andere Bevölkerungsschicht da zugebracht hat, die Bücher zu lesen und das auch vielen geholfen hat, so durch diese Teile durchzukommen. Also als ich das gelesen habe, als 16-Jähriger war das, glaube ich, ich hatte schon zwischendurch Phasen, wo ich gedacht habe, im Buch, also so Strecken, wo man gedacht hat, so.
Ich habe das auch, glaube ich, so mit 15, 16 gelesen.
Ich habe
super viel überblättert.
Ja, ja. Also
wenn dann so diese ewigen Landschaftsbeschreibungen kamen, habe ich geblättert, bis wieder Dialog kam und habe dann weiter.
Ja, so, wenn sie im Sumpf sind, ne, so mit Gollum,
ja, ja.
Also, das ist halt so der Lackmustest, ob du wirklich durchkommen willst durch das Buch oder nicht. Also
ja, der Sumpf ist bei Tolkien tatsächlich eine Herausforderung wie bei From Software, die die Schandstadt und die giftigen Areale. Da kommt Miyazaki auch nicht drüber weg. Die müssen immer da sein. Du weißt, sobald es grün wabert und Dämpfe kommen, ach du Schande, jetzt gar nicht die nächsten 3-4 Tage oder Wochen.
Ja, ja, ich kenne das auch, weil bei From Software spielen. Das ist wirklich immer eine Herausforderung, ja.
Mir ging es auch so mit Tolkien. Ich das als Jugendlicher gelesen habe, war das. Es ist auch ein Stück weit ferne Literatur, weil der Mann natürlich so ein Gelehrter war, die ganzen alten Sprachen beherrschte und sowas weiß man gerade in jungen Jahren vielleicht auch nicht so zu schätzen. Und erst als ich dann an der Uni, ich habe Skandinavistik studiert, mich mit Altisländisch beschäftigt und mit den alten Heldensagen und als ich das dann gemacht habe, dann habe ich den Herrn der Ringe auf eine ganz andere Art gelesen.
Ja, das glaube ich, ja. Gerade wenn man die Sagas gelesen hat, ja.
Ja, und dann wusste ich das auch erst zu schätzen und musste dann tatsächlich auch all das irgendwie mir besorgen, was dieser Mann so über die Fantastik im weitesten Sinne gesagt hat und was er auch über Mythologien geschrieben hat. Denn die berühren sich ja so ein bisschen, die beiden Ebenen, und vermischen sich auch viel in der Fantastik. Also von daher, ja, und dann hatte ich da eben auch so eine Art späten Sense of Wonder im Der Herr der Ringe.
Ja. Ja, das ist tatsächlich auch ein gutes Beispiel für was, also der hat ja wirklich geschafft, eine Geschichte, die so relativ universell gültig irgendwie so als Blaupause dann auch von vielen genutzt wurde. Es ist immer so ein bisschen, man findet natürlich auch Vorgänger, die schon genau sowas gemacht haben, wie es immer so schön heißt, dann, nee. Aber so von der Grundgeschichte halt so, ne, also diese
ja, aber das
Quest-Geschichte, die da drin
ganze,
steckt. Das Worldbuilding, das Worldbuilding, ja. Muss man sagen, das Worldbuilding ist unique und ist tatsächlich auf englischer Altphilologie und Historikerwissen und so gegründet und hat das Ganze auch in eine Tiefe, wo die Leute sich auch rein, also richtige Tolkien-Fans, die sind ja wirklich, das ist ja wie ein Studium, richtiges Studium, ne, wo man da richtig tief einsteigen kann und Exegese betreiben kann und die verschiedenen Übersetzungen vergleichen kann und also man kann das
jetzt nicht auf Englisch liest.
Ja, aber man kann sehr tief einsteigen, sage ich mal. Ich bin da auch, also ich mag Herr der Ringe und fand die Filme auch sehr gelungen und weiß noch damals, als klar war, dass die verfilmt werden, gab es ja dann auch so die Diskussion, das kann man nicht verfilmen und im Freundeskreis und
aber ich kannte von Peter Jackson vorher
ja, Braindead. Ja, bei mir auch. Ich habe gesagt, das ist ein guter Hand, Leute.
Das wird super.
Ich hab auch gesagt, Leute, ich habe Braindead gesehen, das wird der Hammer. Das war jetzt, die kamen nicht so aus der Ecke, also die anderen. Da war eher so, oh, ob der dem Heroischen gerecht wird und das kann man doch gar nicht. Und der eine hat tatsächlich gesagt, Bruce Willis muss Aragorn spielen und sowas. Weißt du? Naja, ich glaube, es ist ganz gut so geworden, wie er es gemacht hat.
Ja, ich klopfe da auch dreimal auf Holz, dass Peter Jackson das gemacht hat und vor allem, dass er das eben in der Trilogie gemacht hat.
Ja, dass er da sich durch. Das war ja, kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, weil heute ist ja eher der Zwang, eine Trilogie zu machen, glaube ich, wenn der entsprechende Stoff da ist. Aber er hat das damals ja.
Ja, er hat ja dann leider aus dem Hobbit auch noch eine Trilogie gemacht.
Ja, also das ist auch tatsächlich ein Thema für sich und dann ist man auch mittendrin, ne, wenn man dann mit sowas anfängt, mittendrin in dieser auch sympathischen, aber manchmal auch fanatischen Nerdkultur.
Ja.
Und da geht es dann wirklich um Kleinigkeiten. Da kommt man aus den Gesprächen auch nicht mehr raus. Die Zwerge richtig dargestellt, wo hat er Fehler gemacht? Und heutzutage findest du natürlich überall irgendwas, was nicht so ist, wie man sich das eben beim Lesen selbst auch vorgestellt hat.
Ich habe jetzt den großen Flatter bei Neuromancer. Das kommt jetzt von Apple TV. Und Neuromancer ist bei mir ein sehr wichtiges Buch, so die Trilogie. Das war so eine der frühen, die habe ich so als gebrauchte Paperbacks mir damals dann, als ich so mit angefangen habe, mit englischer Science Fiction zu lesen, genau. Hm. Und da weiß ich noch, ich habe das eine Buch gelesen, als die Sonnenfinsternis war. Also es sind so, bei mir ist es so, es ist tief drin so.
Oh ja, das ist schön, denn also Neuromancer wird bei mir auf Spielvertiefung auch noch eine Rolle spielen in der Schatzkiste. Ja. Ich habe kürzlich den Brettspielklassiker Android Netrunner vorgestellt.
Ah, okay.
Ja. Da geht es ja auch um Hacker und Runner und diesen Cyberpunk, den er natürlich begründet hat damals, der William Gibson. Ja. Und daraus ist ja auch ein eigenes kleines Genre entstanden, also bis hin zu Cyberpunk 2077, dem Videospiel natürlich. Und mittlerweile gibt es ja also Dutzende, Hunderte Ableger innerhalb dieses Universums. Ist Cyberpunk für euch auch im Laden so ein kleines eigenes Thema oder ist es eher so eine Ergänzung?
Also ich gestehe, ich kann mit Cyberpunk nicht viel anfangen.
Ah, super.
Also das ist, wir haben ein paar Sachen da, die so in die Richtung gehen. Es gibt da ein paar, die das ganz neu, ganz gut auch aufleben lassen. Also Alchimira war ja bei uns, hat ja bei uns gelesen, die das ist ja ein Autor, der Autorin, Autorx. Die hat sehr viel Kurt-Laßwitz-Preise gewonnen in den letzten Jahren für ihre Romane und hat so eine Stadttrilogie geschrieben über Hamburg, Berlin und jetzt Frankfurt mit Denial of Service. Und für uns war das ein großes Anliegen, dass die mal in Hamburg liest, weil die aus Hamburg kommt, also in Hamburg wohnt, aber noch nie in Hamburg eine Lesung hatte.
Ah, und bei euch gab es eine Lesung im Laden, ne?
Ja, genau.
Also das versuchen wir auch jetzt häufiger zu machen. Also
Also und Denial of Service hat mir auch gut gefallen, obwohl ich, wie gesagt, eigentlich mit Cyberpunk nicht viel anfangen kann.
Da wollte ich gerade abfragen, weil das ja schon so ein bisschen in die Richtung geht, ne?
Ja, schon. Nee. Aber ja, ich weiß nicht, die Charaktere fand ich spannend und so, es hat mich gekriegt, trotzdem.
Ja. Mhm. Und das bei der Lesung, das war auch für mich ein total, also ich bin eigentlich keiner, der groß auf Lesungen bisher gegangen ist, so, ne? Also zum einen, weil die Autoren, wenn die mich interessieren, dann nicht in Hamburg irgendwie, sondern eher in Berlin im Otherland gelesen haben und das war mir dann doch immer zu aufwendig und Aber bei Eike war es toll zu sehen, wie sie das selber gelesen hat. Und vor allen Dingen dann auch der Sound, der dann eine Rolle spielt. Also es ist deswegen, ich hatte sie auch dann zu so Science-Fiction-Hörbüchern gefragt, weil sie darüber auch so in einem Podcast, da gibt es ja so ein vom NDR oder sowas, ja, über deutsche Science-Fiction-Hörspiele, da hat sie eine Zeit lang mitgemacht. Dann habe ich sie gefragt, ob sie das sie geprägt hat. Hat sie gesagt, so mäßig, aber die Verbindung, sie macht ja, schreibt jetzt auch was für so ein Science-Fiction-Hörbuch, Hörspiel. Und aber so dieser Sound von der Sprache und wie die Leute sprechen, das hat sie, das fand ich bei Neuromancer, da gibt es auch ein sehr schönes Hörspiel zum ersten Buch. Das fand ich immer cool, weil das so, das ist so halt so dieses cool sprechen, aber halt auch irgendwie sehr verfremdet und dann, also ja, ich fand das, ich kann damit sehr viel anfangen. Muss man, glaube ich, auch irgendwie einen Zugang für sich finden und dann. Das ist aber ein cooles Genre.
Also die Science-Fiction hat ja auch so viel Untergattung. Ich habe mal also einige Podcasts gemacht mit dem Christian Endres. Zum Beispiel über Sword and Sorcery, das ist jetzt ein Teil der Fantasy und über vieles andere. Da fehlt auch noch so einiges. Tier-Fantasy gibt es und meine Güte, was da alles am Start ist. Und selbst wenn man da, wie du jetzt als Buchhändlerin, Christiane, sich jeden Tag mit beschäftigt, ist das einfach auch so ein endloses Meer an Themen, ne?
Ach, ich finde das immer schwierig, ehrlich gesagt, weil es dann ja doch viele Überschneidungen gibt. Und ich finde es immer schwierig, Sachen in Schubladen einzuordnen. Am interessantesten sind ja die Sachen, die nirgends reinpassen. So, also, ja.
Aber es kommt ja, also was ich zum Beispiel, also ich hatte eigentlich auch gedacht, so da ist ja eigentlich alles schon mal durchgespielt worden. Und klar gibt es dann noch mal Kombinationen, die man so noch nicht hatte und vielleicht auch nicht haben will, wie Romantasy oder sowas, wo wir jetzt keinen Zugang zu haben, ohne dass jetzt in Abrede gibt es bestimmt auch tolle Bücher. Aber ich finde, manchmal finde ich schon krass, wie dann doch erfindungsreich das ist. Also bei mir ist jetzt zuletzt mit diesem Lit-RPG, also ich weiß nicht, wer sagt dir Dungeon Crawler Karl was?
Dungeon Crawler Karl sagt mir noch nichts.
Okay, oh, das, ja, das ist. Also du kommst demnächst mal im Laden vorbei. Und dann, also liest du auf Englisch oder auf Deutsch? Weil auf Deutsch ist nur der erste Teil bislang raus. Da kommen.
Also ich lese Mangas und Co. Comics lese ich auf Englisch.
Ja.
Aber so epische Literatur lese ich auf am liebsten auf Deutsch.
Ja, okay. Also es ist episch, aber halt nicht so. Also man kann es gut durchlesen auf Englisch, aber man kann, also wie gesagt, der erste Teil auf Deutsch ist da und Lit-RPG ist ja praktisch, also Literatur, die auf den Prinzipien eines von Rollenspielen gebaut ist. Also das sind Bücher, da gibt's, es ist, der Großteil ist wohl im Netz entstanden, aber Dungeon Crawler Karl ist jetzt so das Erfolgreichste, soll es auch verfilmt werden. Das ist praktisch Bücher, die nach den Regeln von Rollenspielen funktionieren.
Ja, das macht mich jetzt richtig fertig. Ich bin ein großer Dungeon-Crawler-Fan im Videogame-Bereich jetzt.
Und oh, da musst du ran, Jörg.
Das also, ist, also jetzt kommt so ein Karl um die Ecke und ich kenne den noch nicht mal.
Ja. Ja, Karl ist zu Hause, sucht seine Katze, geht aus dem Haus und dann werden alle Häuser plattgedrückt. So. Und alle Leute, die draußen sind, überleben und dann öffnen sich so Treppen in den Untergrund und da geht er dann rein und nimmt an so einem riesengroßen Spielteil, das irgendwelche Aliens veranstalten, wo eben alle sich durch diese Dungeons kämpfen müssen.
Okay, das klingt nach, was würde Christian Endres sagen, Science Fantasy oder Weird Fiction?
Ja, da ist so alles drin
irgendwie. Ja, ja, das Schöne ist halt, dass es also wirklich so die ganzen, also diese ganzen Tropen, die man aus dem Rollenspiel kennt, aus Computerrollenspielen, aber auch aus Pen und Paper, halt so daraus Geschichten spinnt und wirklich so und auf eine Art und Weise, das war wirklich für mich so ein Leben so, ach sieh mal an, also es gibt doch noch Neues, also das ist wirklich, wirklich sehr, also wenn man wirklich so mit Computerrollenspielen vor allen Dingen auch aufgewachsen, also tief drin ist und das ist ja bei dir mehr als gegeben, da hat man viel Aha-Erlebnisse und sagen so, ach wie, das erstaunlich, dass das so funktioniert und dass das auch, also wirklich, der hatte 8 Bände von geschrieben und ich habe 4 gelesen und die waren alle gut, alle anders, alle so, ja.
Und den ersten gibt's auch auf Deutsch?
Ja, ja. Der zweite kommt auch bald raus.
Okay, da habe ich mir doch gleich mal eine Notiz gemacht. Das ist doch klasse, ne? Also wenn man schon mal Buchhändler und Besitzer eines Fantasy- und Science-Fiction-Ladens im Podcast hat, dann will man auch ein paar Schätze mit nach Hause nehmen. Dann
muss man abfallen, genau. Ja.
Richtig. Und Gormenghast habe ich ja auch notiert jetzt. So, das sind schon 2.
Ja, also ich sag jetzt mal dazu, Gormenghast ist schon speziell. Ich habe bisher nur eine einzige Person getroffen, die das auch gut fand.
Ah, das macht mich schon wieder richtig neugierig.
Okay. Aber zum Beispiel, ich habe Gaumengast als Empfehlung, also es gibt so ein Online-Computermagazin, Rock, Paper, Shotgun.
Shotgun. Mhm.
Genau. Und die haben eine schöne Reihe irgendwie off the shelf oder so, wo einer, also unregelmäßig leider, wo einer so Leute aus der Gaming-Branche, die befragt, was die dann so lesen. Und, und da war einer, der hat, was waren das? Hatten, also es waren viele Leute, die auch bei Baldur's Gate mitgearbeitet haben und so und geschrieben haben und so, Baldur's Gate 3 und also und Original Sin und so. Und da waren auch mehrfach, also ich habe, glaube ich, zweimal Gormgast da auch gelesen, so als Empfehlung. Okay. Also es ist tatsächlich, glaube ich, so ein Deep, wie man sagt, ein Deep Cut in der Musik. Das ist so für die Leute, die, die schon viel gelesen haben in der Fantasy und sagen, okay, das ist wirklich originell und das ist wirklich was Spezielles so, ne? Das ist bei Gormgast, glaube ich, so.
Also ich weiß auch viele Autoren, das
ja, dein Lieblingsautor, das Lieblingsbuch deines Lieblingsautors. So.
Ja, okay, ich kaufe es. Ihr habt mich überzeugt. Ja, also es gehört ja auch zu diesem Sense of Wonder so ein bisschen, dass man Lust darauf hat, so sein Verständnis der Welt so ein bisschen zu verändern. Ja. Und wenn das mein Verständnis der Fantasy bereichert, dann ist das cool. Und ich nehme noch mal das von Christiane vorhin auf, weil sie meinte, was ich auch eigentlich nachvollziehen kann, dass man gar nicht immer diese Schubladen braucht und manchmal eben genau das, was in keine reinpasst, cool ist. Und so ging es mir dann auch oft, als ich Videospiele rezensiert habe. Wir hatten eingangs Shadow of the Colossus erwähnt. Als das kam, konnte man das in gar keine Schublade packen.
Ja. Genau, ja.
Jetzt hätte man vielleicht sagen können, ja, das ist Fantasy irgendwie. Aber dann hört es auch schon auf.
Ja.
Das macht mir auch richtig Spaß. Nur, ich sag mal, der Lust auf Abenteuer hat und wenig Zeit hat, der liebt natürlich auch die Gewohnheit und hat so seine Reihen, ne? In die er sich dann reinkniet für ein halbes Leben.
Ja, ja.
Was ist das bei euch so?
Also ich habe irgendwann mal, dadurch aber auch durch meinen Beruf, ich muss ja einfach viel lesen und habe irgendwann dann mal gesagt, ich lese nichts, was mehr als 4 Bände hat, weil das zu lange dauert sonst. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie das Rad der Zeit anfange, dann bin ich ein Jahr beschäftigt und kann nichts anderes lesen zwischendurch. Das geht nicht.
Ja.
Darum fehlen mir diese ganzen langen Reihen tatsächlich.
Ja, aber das bei dir war Pratchett sehr
viel. Ja gut, außer Terry Pratchett, die habe ich alle gelesen. Ja.
Wow, das ist auch eine Menge.
Mehrfach auch die meisten.
Ja, ja, Christian ist auch eine Mehrfachleserin. Ich bin ja kein Doppeltleser.
Nee, gar nicht.
Also wenige Bücher, wo ich nochmal.
Das mache ich ganz, ganz selten auch, bei den langen Reihen ohnehin nicht. Da ist so mein Fluch im positiven Sinne ist Ted Williams mit Austin Art. Okay. Da bin ich gerade beim vorletzten Band und er hat ja sein ganzes Leben dran geschrieben und ist ja auch, für mich ist er rein stilistisch, sprachlich tatsächlich einer der besten Erben Tolkiens. Aber man muss natürlich auch diese epische High Fantasy mögen, die sich über tausende Seiten erstreckt. Also das liegt da und was ich mehrmals gelesen habe, ist von George R. R. Martin Fiebertraum.
Wir wollten demnächst mal so ein Schaufenster über Vampir-Interpretationen machen. Und Fever Dream ist auch ein Centerpiece, weil das fand, also ich
ja,
hab's jetzt
wirklich eine der besten Vampirgeschichten
überhaupt. Ich war so geflasht von dem Buch.
Ja, ich habe auch schon letzte Woche meine Notizen angefangen für die Schatzkiste. Ich kann das natürlich jetzt nicht immer jeden Tag machen, aber das ist auf jeden Fall einer der bemerkenswertesten Romane. Der kam auch in einer Zeit, wo ich eigentlich gar keinen Bock mehr hatte auf Vampire, weil ihr hattet vorhin sympathischerweise erwähnt, dass ihr keine Romantasy bei euch im Laden habt.
Ja.
Da möchte ich jetzt auch nicht drüber lästern, aber ich mag sie einfach nicht. Und bei den Vampiren ging es mir irgendwann auch so.
Mit Twilight.
Ja, es wurde auch sehr romantisiert und ich glaube, Anne Rice, die hat das noch richtig gut gemacht.
Ja, die mochte ich auch noch. Genau. Und dann war es aber auch irgendwie vorbei. Ja, das ging mir auch so.
Aber dann wurden sie populär irgendwie durch TV-Serien und durch Filme. Und dann war die Literatur dazu aber kaum noch zu ertragen.
Ja. Ja, ist schwierig. Also ich finde auch, ich habe wirklich auch gerne Vampirgeschichten gelesen. Es hat bei mir angefangen mit dem kleinen Vampir. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Und der Anton Bohn sagt, der hat immer auch so Vampirgeschichten und Romane gelesen. Und dann habe ich mir alles besorgt, was der gelesen hat. Diese ganzen Klassiker und habe das gelesen, so mit 10, 11 oder so.
Ja.
Und bin dann auch irgendwann in der Stadtbibliothek, habe ich mir auch Interview mit einem Vampir ausgeliehen von Anne Rice. und fand das super, super toll. Hab aber leider vergessen, wie es hieß und auch wie die Autorin hieß. Und hab dann nicht mehr von ihr gelesen. Und als ich dann so 15, 16 war, kam der Film in die Kinos. Und ich wusste endlich, wie dieses Buch heißt und von wem das ist. Ich war so glücklich und dann habe ich alles gelesen.
Ja, also für alle da draußen, die jetzt überhaupt nichts mit Fiebertraum, Feverdream anfangen können, ganz kurz, es geht halt, es ist, ja, wir waren solch ein historischer Vampirroman, spielt im 19. Jahrhundert, so im Süden Amerikas. Und da geht es um den Flusskapitän Ebner Marsh. Und der bekommt so ein Angebot. Eigentlich ist er pleite, der hat so Dampfschiffe und kann mit denen aber eigentlich keinen Gewinn mehr machen, träumt immer davon, dass er irgendwann so ein Wettrennen gewinnt. Und dann kommt ein Aristokrat namens Joshua York. Und alleine diese Szene, wie dieser Ebner Marsh, dieser Hühne, so bärbeißig, schlechte Laune, und dann kommt so ein Yankee, so ein Aristokrat da rein, weißgesichtig, und macht ihm das Angebot, sein komplett marodes Unternehmen zu kaufen und ihm das schnellste Dampfradschiff zu bauen, das es je gegeben hat. Ja, und dann siegt die Gier in diesem Ebner Marsh und er schlägt ein. Viel mehr erzähle ich jetzt nicht. Als Gegenleistung verlangt aber dieser exzentrische Investor nur, dass Ebner bitte keine Fragen über seine Gäste stellt, die die an jedem Halter aufnehmen müssen. So, hier mache ich Schluss.
Ja, sehr gut. Gut geteased, ja. Nee, super. Also das ist echt ein super Buch. Also das ist auch so, das gibt ja so Bücher, wo man denkt, oh, macht doch mal jemand einen richtig guten Film da draus, damit das richtig, man denkt ja immer nur, das Buch allein reicht nicht, um es bekannt zu machen, sondern es braucht meistens dann irgendwie, aber manche Bücher sind auch einfach in der eigenen Vorstellung auch am besten aufgehoben.
Aber das frage ich mich hier auch. Ich habe 2005 kam dann die gebundene Auflage bei Fantasy Productions raus, da hieß das Buch Dead Man River.
Okay.
Die habe ich mir damals geholt. Und Fantasy Productions hat einige sehr schöne deutsche Übersetzungen gemacht, auch natürlich von Das Lied von Eis und Feuer und so weiter. Und das hat bei mir einen Ehrenplatz. Ich habe tatsächlich da auch die englische Ausgabe gelesen,
yeah,
weil ich einfach wissen wollte, wie nah dran das war. Das mache ich dann auch nur ganz selten, aber ein toller Vampirroman und gehört zum Besten, was ich von George R. R. Martin gelesen habe. Bemerkt ihr eigentlich bei euch im Laden, dass bestimmte Dinge so nachgefragt werden? Oder ist es eher so, die Leute stöbern und finden dann schon was?
Ach, so gemischt eigentlich. Ne, kann ich jetzt nicht so.
Also wir sind ja jetzt kein Laden, wo jeder reingeht oder so. Ne? Also wir sind, glaube ich, einladender als damals das andere Welten, da wo noch mehr die Leute sich zweimal überlegt haben, gehe ich da rein? Weil wir halt mit den Schaufenstern und so sehr offen und aber letztendlich kommen schon Leute rein, die oft schon mit einem, habe ich so das Gefühl, also du bist öfter im Laden als ich, ne? Aber die schon so ein bisschen schon wissen, was sie wollen, beziehungsweise schon so ihre Ecke haben. Aber die sind dann auch oft, die gehen auch oft alles durch und am Ende nehmen sie teilweise auch was mit, was sie, glaube ich, gar nicht am Anfang auf dem Schirm hatten, sondern weil sie das Cover gut finden oder weil sie auch mal nachfragen. Genau. Also es ist, glaube ich, echt so eine Mischung.
Ja, also ja, eben.
Manche gehen sehr zielgerichtet, weil sie ein Buch halt oder eine Autorin oder einen Autor haben, wo sie jetzt dann irgendwie noch was wollen oder genau, so eine Mischung.
Aber würde ich denn bei euch jetzt auch Gormenghast finden?
Ja. Das Problem ist, dass es nicht mehr neu aufgelegt wird. Ich habe noch ein Exemplar da, das ist dann das letzte.
Aber dann kannst du es bitte reservieren und zurücklegen, denn ja, ich bin morgen tatsächlich in der Stadt.
Ja, okay.
Sehr gut. Was ich damit sagen wollte, ich habe euren Laden ja schon mehrmals besucht und was aufgefallen ist, ist, dass er wirklich auf eine gewisse Art auch so Geheimtipps eben anbietet und in diesem Sinne gut kuratiert ist. Also, dass man da eben auch mal Älteres findet oder eben nicht das, was jetzt so eben in den, weiß ich nicht, Top 20 ist und Romantasy ja schon mal gar nicht, sondern dass ihr da schon eine bewusste Auswahl auch präsentiert, ne?
Ja, also das Buchsortiment habe ich zu verantworten hauptsächlich und ich habe schon geguckt, dass ich die Sachen reinstelle, die ich gut finde. Das sind dann meistens die eher etwas abseitigeren Sachen. Aber ich bin auch Buchhändler genug, um zu sagen, natürlich muss ich jetzt Hail Mary im Stapel da haben. So, das, ja, muss man halt eine Mischung finden.
Obwohl Hail Mary ein sehr gutes Buch ist.
Ja, Hail Mary ist super, ja.
Und was ist es?
Der Astronaut.
Der Astronaut
von Andy Weir, der gerade im Kino läuft mit Ryan Gosling.
Ich war doch im Kino, ich kam jetzt nicht drauf.
Ja. Das Buch ist, also ich war nicht im Kino, muss ich sagen. Ich habe es nicht geschafft bislang. Ja. Ich gucke mir den wahrscheinlich irgendwie in der Zweitverwertung an. Aber das Buch ist super. Ja.
Das wusste ich gar nicht, dass das eben darauf ruht. Aber es ist auch so, bei mir, man kann sich auch nicht in alles immer so reinknien und überall die Verknüpfung finden. Jetzt ist es so, bei euch im Laden gibt's auch einen nicht gerade kleinen Bereich mit Brettspielen und Co. Wie kam es denn dazu?
Ja, also
Micha ist schuld.
Ich bin schuld, genau. Also ich bin so einer, der viel Brettspieler auch schon immer gekauft hat, aber gar nicht so viel gespielt hat, weil ich die Gruppe nicht habe. Also ich habe ein paar Freunde, die das auch mögen und wir kommen dann ab und zu mal zusammen und spielen dann mal ein Terraforming Mars oder so, aber halt nicht irgendwie so intensiv
und nicht regelmäßig. Und
regelmäßig, dass ich dann so ein richtiger Brettspieler wäre. Das ist einfach auch ein Zeitthema. So langsam kommen die Kinder in ein Alter, wo man auch so ein bisschen größere Brettspiele mit denen machen kann. Das finde ich sehr cool, dass man es dann auch mal so in der Familie spielen kann. Aber mir war das einfach, ich fand das einfach an der Ecke, gehört dazu, finde ich, ist Rollenspiel und Brettspiel, finde ich, ist so eine Weiterführung, dass was für Bücherwelten aufmachen, in eben auch einer analogen Form in spielerisch umzuwandeln. Also ich fand Brettspiele und große Auswahl von Brettspielen und coole Brettspiele, da hat es ja auch so eine Explosion gegeben durch das Crowdfunding und so. Es gibt ja natürlich auch viele Videospiel-Verbrettspielungen und sowas. Also das fand ich, dass wir sowas brauchen. Ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst und habe dann jetzt zugesehen, dass wir da so ein ordentliches Sortiment haben. Wir kriegen auch gute Rückmeldungen. Es ist so ein bisschen, wir haben halt nicht alles da, aber wir versuchen da auch so ein bisschen dieses, was so diese Thematiken Science Fiction und Fantasy hat, da auch zu featuren. Da gibt's ja sehr viel auch. Ist so ein bisschen auch eine Frage, wie viel Platz wir haben und was man, ne, also es musste so eine Balance sein. Man kann irgendwie, wir haben halt nicht 500 Quadratmeter oder so und können auch nicht die so viel jetzt in Vorkasse gehen, um da so Riesenbestände hinzustellen. Aber versuchen eben, das so eine Mischung zu finden.
Ja, ich finde, das ist euch auch gut gelungen. Ich habe euch tatsächlich wieder Sorcery entdeckt. Das hatte ich schon mal irgendwann vor Jahren auf dem Schirm, dieses Sammelkartenspiel, so wie Magic the Gathering. Dann habe ich es bei euch im Regal gesehen und mich gefragt, sollen wir damit wieder anfangen, Sandra? Weil wir haben damals auch sehr leidenschaftlich sowas eben gemacht und ganze Kataloge gefüllt und es ging richtig ins Geld. Ja. Ich habe eigentlich keine Lust mehr gehabt darauf. Aber dann bin ich schwach geworden und jetzt gibt's demnächst auf Spielvertiefung auch eine Besprechung zu Sorcery. Das ist tatsächlich besser, als ich gedacht habe.
Ja, also ich muss sagen, wir spielen selber nicht, aber wir haben auch also wir haben das über einen Tipp reingenommen von jemandem, der gesagt hat, wenn ihr kein Magic machen wollt, macht doch Sorcery. Das ist mit viel Liebe gemacht, das Spiel, und ist so ein bisschen von der Magic, wie es früher war, so ein bisschen.
Gestern hat es auch seinen Ritterschlag bekommen. Da habe ich es mit meiner jüngeren Tochter gespielt. Die ist auch ein ganz großer Magic-Fan gewesen. Und wir haben das so ein bisschen analysiert. Du hast da eben diesen, ich sage jetzt mal, geostrategischen Aspekt. Das heißt, du kannst sind ja zwei Zauberer im Duell und der eine kann den anderen tatsächlich über dieses Land, das aufgebaut ist, wie so ein Raster, auch verfolgen. Du kannst halt diese Länder in den Bereich des Gegners legen, die werden zerstört. Mhm. Es ist sehr viel Bewegung im Spiel. Du hast das Gefühl, dass man auf dieser Karte eben auch Druck machen kann über Zauber und Co. Also ich werde das noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen bei mir, aber ich würde sagen, es ist für alle, die Magic mögen, erstmal ein leichter Einstieg und dann on top gibt's eben noch diese zweite Dimension durch diese Gebietstaktik, sage ich mal. Das haben sie ganz nett gemacht. Also
Und die Karten sind halt super schön, ne? Also die sind ja alle irgendwie Hand am Computer, aber halt so, ne, gezeichnet. Und
da sind einige richtig bekannte Illustratoren dabei. Das mag ich ja auch. Es gibt ja auf Spielvertiefung so eine Rubrik, die schöne Aussicht. Da habe ich schon einige vorgestellt, die auch für Magic illustriert haben und die da einige tolle Motive hinterlassen haben. Also das ist schon auch stark. Also die Ästhetik ist schon gut. Natürlich, ne, bei so vielen Karten gibt's immer was, was man jetzt nicht auf den ersten Blick so richtig toll findet. Aber unterm Strich hat das Ganze doch echt ein cooles Art-Design. Ja.
Ja, ja.
Was würdet ihr denn sagen, aktuell, ihr beiden, was sind denn so eure Favoriten aktuell? Was würdet ihr denn empfehlen? Also Gormenghast hatten wir, da waren wir jetzt weit in der Vergangenheit. Und Neuromancer ist ja auch eher ein Klassiker. Ja. Aber gibt's da was Aktuelles?
Dungeon Crawler Karl habe ich sehr viel empfohlen. So.
Richtig, also, den habe ich mir auch notiert.
Auch, was man so als Rückmeldung kriegt, auch die sind alle, also die meisten sind dann gehuckt.
Buffalo Hunter.
Ach ja, gegen Fever Dream, genau, ja. Das lese ich gerade, bin gerade durch mit. Also
ist auf seine Art auch ein Vampirbuch irgendwie.
Ja, also ich habe doch, was war irgendwie, ich habe es in meinem News, wir haben ja so auch einen kleinen Newsletter, kann man sich auf unserer Webseite für eintragen. Ich versuche dann einmal im Monat so ein bisschen was zu schreiben mit so ein paar Empfehlungen und ist jetzt nicht viel, sehr umfangreich dann, aber wir versuchen das immer so auch rauszukriegen einmal im Monat. Und da Interview with the Indigenous, mit dem eingeborenen Vampir sozusagen, ja, so, okay. Das trifft es ganz gut. Also es ist tatsächlich auch in dieser typischen Dracula-Brief, also Found-Document.
Die Rahmengeschichte ist, dass so eine erfolglose Wissenschaftlerin irgendwie das ein Manuskript zugeschickt bekommt von ihrem Großvater, das irgendwo gefunden worden ist, eingemauert in irgendeinem Haus aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Genau, und dann liest man eben dieses Manuskript in Tagebuchform, ist das so.
Genau, und das
ein bisschen geschrieben. Und ja, der war Pfarrer, dieser Großvater, in so einer kleinen Gemeinde in
Montana.
In Montana. Und dann eines Tages sitzt so ein Indianer in seiner Kirche und will die Beichte ablegen. Und das macht er dann auch.
Ja, und es ist, und das wird dann, genau, die Beichte ist dann so aus der, also aus, von dem Indianer gesprochen, mit diesen auch schönen Begriffen irgendwie, Dirty Face für, oder was, für Mäuse, auch für Tiere, so ganz unterschiedliche Begriffe, ja. Muss man sich erstmal ein bisschen reinarbeiten. Das Ding ist, ich habe es auf Englisch gelesen und das ist schon, ist ein bisschen fordernd auf Englisch, also es ist nicht so leichtgängig, aber ist ein irres Buch. Also es ist vor allen Dingen, es hat echt, also mich hat das auch schon immer interessiert, so diese ganze Besiedlungsthematik in den USA, was die weißen Siedler damals mit den Indianern angestellt haben und so, fand ich immer furchtbar, wenn ich das gelesen habe. Und das macht das macht das in so einem Horror-Setting, was einem wirklich kalt den Rücken runterläuft. Also
ja, nicht zu viel erzählen.
Ja, ja, aber es ist, ist also das Problem ist da nur, dass die deutsche Übersetzung nicht gut verfügbar ist als gedrucktes Buch.
Ne? Ja, das
ist sehr teuer.
Ja, ja, ja.
So, und das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, dass das viele auch auf Deutsch sehr gut gefallen würde. So, auf Englisch muss man sich halt ein bisschen strecken, weil das halt auch so ein bisschen die Tonlage von der Zeit damals auf Englisch, und da sind da Begriffe drin, da muss man so ein bisschen, ist ein bisschen zäh dann manchmal. Aber das Buch an sich ist super. Also Buffalo Hunter, Hunter.
Ja, top. Von Stephen Graham Jones.
Stephen Graham Jones, genau.
Ja, das ist ja auch so ein kleines Genre für sich geworden. Also der Western, der auf Horror trifft und so. Ja, da gibt's auch einige wirklich tolle, tolle Bücher. Ja. Da habe ich auch so eine kleine Ecke in meinen Regalen. Und apropos englische Literatur, die ja bei euch im Laden auch verfügbar ist dann wahrscheinlich teilweise, ne?
Ja, also wollen wir auch noch ausbauen tatsächlich.
Da hat eben, was mich vorhin interessiert hat, ich habe gerade gelesen, dass der Daniel Krauss für Angel Down den Pulitzerpreis für Fiction erhalten hat. Und ich habe von dem noch nichts gelesen, aber ich hatte in der Hand schon mal sein Whale Fall.
Ah ja, genau.
Das habe ich auf dem Nachttisch liegen noch, ja. Ja, ja.
Oh, würdest du es empfehlen?
Ich habe es noch nicht gelesen, es liegt noch auf dem Nachttisch.
Ach so, der Nachttisch ist quasi die Reserve.
Ja, genau, das ist der Ablagestapel. Genau.
Ja, aber weil Whale Fall ist meines Wissens schon übersetzt worden ins Deutsche. Ja, ja. Aber Angel Down von 2025 vermutlich noch nicht. Das Thema da ist auch ganz spannend, weil es geht wohl um den Ersten Weltkrieg und Soldaten, die da unterwegs sind, aber eben auf eine stilistisch ganz besondere Art. Und zwar ist die komplette Erzählstruktur besteht aus einem durchgehenden Monolog.
Okay.
Ein einziger, ununterbrochener Satz von der ersten bis zur letzten Seite.
Das klingt ganz schön anstrengend.
Ja, und ich habe mich da, also ich kann da noch nicht mitreden. Ich habe mich nicht reingelesen, aber das Feedback, was ich bisher so mitbekommen habe, ist, okay, es wirkt am Anfang befremdlich, aber wenn man sich erstmal darauf einlässt, soll ein ganz komischer Sog entstehen.
Ja, also das kann ich mir auch vorstellen, dass sowas im Ersten Weltkrieg, ja.
Und das Thema ist wohl, dass diese Soldaten, also darunter auch Wehrdienstverweigerer, die dann einfach da in den Gräben landen aus irgendwelchen Gründen, die treffen da auf einen Engel.
Okay. Mhm.
Und dieser Engel ist für jeden Soldaten, wenn ich das richtig verstanden habe, eine andere Frauenfigur.
Okay.
Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das richtig treffe. Also mich hat eigentlich nur neugierig gemacht.
Das klingt so ein bisschen, es gibt so ein Genre, das heißt Slipstream. Habe ich auch erst vor kurzem gelernt, was so ein bisschen so Genre, also Genre-Elemente nimmt und sie mit so hoher Literatur nimmt, also literarisch anspruchsvolle Romane und Kurzgeschichten und so vermählt. Und wo es praktisch, und das würde ich da auch dazu, also es gibt so auch Christopher Priest ist so ein Beispiel zum Beispiel, der kennst du ja hier bestimmt auch den Film, die Verfilmung von ihm von mit den Zauberern, den zwei Zauberern.
Ach, wie hieß er denn?
Prestige, genau. Mit von Christopher Nolan. Der hat ja den Prestige verfilmt über diese zwei Zauberer, die um den besten Trick kämpfen mit Hugh Jackman und
Christian Bale.
Christian Bale, genau. Und wo dann am Ende ist es dann so eine, kommt dann auch Tesla noch ins Spiel und so, Nikola Tesla und sowas. Und aber es ist so eine, also praktisch, wo dann ein literarischer Ansatz gewählt wird und dann aber so ein sowas Fantastisches mit reinspielt, was aber dann.
Ja, ich glaube, dass dieses Angel Down, das fiel mir so unter paranormale Fiction.
Okay.
Irgendwie, aber ich habe von ihm noch nichts gelesen, von daher würde ich wahrscheinlich mit dem Wahl anfangen. Aber das kam heute halt im Posteingang, interessierte mich, weil es eigentlich ungewöhnlich ist. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Buch, was man eben nicht in so eine Schublade packen kann, auch stilistisch nicht. Aber ich bin schon auch ein Freund von literarischen Experimenten, deswegen habe ich auch die Horde im Gegenwind, habe ich ja auch gelesen. Oh. Und ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, ne, im Laden.
Ja, kann gut sein. Es ist, also war für mich in den letzten Jahren mit das beste Buch überhaupt.
Ich war auch ganz fasziniert, weil das eben wieder etwas ist, wo Fantasy auf eine andere kreative Art dargestellt wird, die man so überhaupt nicht auf der Uhr hatte. Ich habe es auf Spielvertiefung auch rezensiert und, glaube ich, sehr lobend besprochen. Und das ist ja auch ein Riesenschinken. Also.
Ja, das stimmt.
Und da ist halt der Bezug, das freut mich immer, wenn ich es ab und zu schaffe, auf Spielvertiefung Bezug zwischen Literatur und Videospielen herzustellen. Das war halt die Inspiration für das französische Team, das Clair Obscur Expedition 33 designt hat.
Ist das so? Ist das so?
Richtig.
Ah, cool, das ist ja cool. Ja, das macht das ja sehr rund dann. Also, weil das war eh so sehr sympathisch. So dieses Team auch und also das Spiel ich hab's angespielt, sage ich mal, aber wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich ja auch mehr Zeit rein versenkt, weil es einfach, du da gemerkt hast, dass die eine Vision haben und irgendwie ein.
Ja, das war ja der Überraschungshit, der Rollenspiel-Überraschungshit, wo es tatsächlich im europäischen Studio gelungen ist, ein eigenes Final Fantasy auf die Beine zu stellen. Und das hat von Anfang an neugierig gemacht durch diese Malerin, die irgendwo auf irgendeiner Insel unterwegs ist und die eine ganze Generation immer zum Tode verflucht. Und dann will halt eine Expedition losziehen und dem Ganzen ein Ende bereiten, damit nicht wieder alle 31-Jährigen dann sterben müssen. Und das ist schon abgefahren und ich sag mal so, die Horde im Gegenwind hat ein anderes Szenario, aber eine ähnliche Struktur mit so einer Mission ins Nirgendwo und mit der Frage, woher kommt der Wind? Und ist auch ein toller Roman. Und meine Güte, was muss das ein Aufwand gewesen sein, das ins Deutsche zu übersetzen?
Ja, das stimmt.
Ja Übersetzung ist eh so eine, also großen Respekt vor. Und wir haben das Glück, dass wir jetzt mit Hannes Riffel einen guten Kontakt haben.
Ja, Hannes Riffel ist ja Herausgeber und Mitbegründer des Carcosa Verlags, ne, für den ihr da auch eine kleine Ecke habt bei euch.
Ja. Genau, ja.
Ja, weil die einfach, einmal machen die schöne Bücher, das muss ich jetzt mal sagen, die sehen alle wirklich schön aus. Mhm. Und das sind halt wirklich interessante Autorinnen und Autoren, die so in großen Verlagen nicht mehr verlegt werden würden, weil es einfach nicht den Massenmarkt bedient, glaube ich.
Ja, und was mir daran gefällt, ist, dass da eben auch Klassiker neu übersetzt werden, die man so vielleicht nicht auf der Uhr hat. Und ich freue mich halt riesig auf das Buch der neuen Sonne.
Ja.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich kann da überhaupt nicht mitreden, aber ich habe richtig Lust darauf.
Ja, ist aber auch wirklich so ein Ulysses-Type-Vorhaben, das zu übersetzen. Also Hannes macht das gut bestimmt.
Ja.
Aber das ist wirklich, also da muss man wirklich, da sind so viele Ebenen drin und so, das ist wirklich, ja. Also es ist super, dass er es macht. Das ist
Ja, und der hat ja unter anderem den Elric übersetzt, den habe ich auch auf Spielvertiefungen besprochen in der deutschen Version. Der hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Denn das ist auch sowas, das ist damals, als die ganzen Taschenbücher erschienen sind von Moorcock, ist das so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe immer wieder reingelesen, das gelesen, aber das Schöne an so einer gebundenen Version, die dann alles so zusammenfasst, ist ja, dass man sich so richtig, richtig eben, ja, dass man da richtig abtauchen kann in so eine Welt, ne?
Ja, hast halt alles zusammen. Ja.
Genau.
Ich finde das auch, das ist, also Übersetzungswesen ist schon große Kunst und gerade auch so diese fabuliermächtigen Werke und so, dass das ordentlich dann auch rüberkommt im Deutschen, ja, finde ich, habe ich großen Respekt vor.
Ja, und es macht auch wirklich einen Unterschied. Also ich habe dieses bei Carcosa ist auch Geißel des Himmels von Ursula Le Guin erschienen und das habe ich schon mal gelesen in einer anderen Übersetzung und das war wirklich im Vergleich fast ein anderes Buch, irgendwie, da haben Sachen gefehlt in der ersten Übersetzung und so. Also es war, ja,
es kann. Ja, das ist auch ein großes Streitthema. Ich sage nur Moby Dick. Ja. Da gab es ja auch richtige Dispute in allen, weiß ich nicht, großen Zeitungen auch, im Feuilleton, wie und wer das jetzt richtig und falsch übersetzt hat und wer den Ton trifft und so weiter. Da ist man natürlich im Vorteil, wenn man das Original liest.
Ja, das finde ich. Aber bei Tolkien war das ja auch. Die haben auch, also Clett Cotter hat vor, ich weiß nicht, 10 Jahren vielleicht noch mal eine neue Übersetzung in Auftrag gegeben. Und die ging halt gar nicht. Das sollte dann irgendwie moderner wirken und so. Und das ging so nach hinten los. Die will keiner mehr haben.
Ja, auch bei George R. R. Martin, also beim Lied von Eis und Feuer, gab es ja dann das von die deutsche Übersetzung von Fantasy Productions und dann die bei, wo war es denn? Bei Heine wahrscheinlich irgendwo. Goldmann, ja. Jedenfalls hat mich die bei Fantasy, ich habe mich dann auch daran gewöhnt. Und wenn du einmal in so einer Geschichte bist und Namen zum Beispiel, wie die Lannisters oder King's Landing. Wenn sowas dann auch im Deutschen vorkommt, dann kann man nicht mehr wechseln. Und dann ist es für mich auch eine große Sünde, wenn ein Verlag dann sagt, so ab Band 6 benennen wir jetzt mal die Städte deutsch.
Okay. Das, ja, in der laufenden Reihe, das geht ja gar nicht.
Das war wirklich, also, wow. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben uns viel mehr auf positive Art gewundert in diesem Podcast. Zum einen über euren tollen Laden. Also kann ich wirklich nur empfehlen, falls ihr mal nach Hamburg kommt, schaut im Sense of Wonder vorbei. Der fällt auch sofort auf. Also mir gefällt eure Fassade. Also links ist ja diese Science-Fiction-Ebene und rechts diese Fantasy-Ebene unter euren Schaufenstern.
Ja. Und in der Mitte geht die Tür auf.
Da geht die Tür auf. Und da geht man dann rein. Genau. Richtig. Ja, und das haben wir heute so ein bisschen vorgestellt und euch natürlich auch ein bisschen, ja, eure Lieblingsbücher, die Felder, wo ihr euch so ein bisschen unterscheidet. Wir haben ein paar Tipps für euch parat gehabt und ich bedanke mich, dass ihr Zeit gefunden habt.
Ja, danke dir.
Danke, also, dass wir da sein durften.
Genau. Total cool, dass in so einem Rahmen mal ein bisschen zu fachsimpeln und auch ein bisschen die Favoriten mal rauskehren zu können und irgendwie so wir das machen.
Ja, ich hoffe, für euch da draußen war das auch einigermaßen interessant, was wir hier über Fantasy, Science Fiction und Sense of Wonder besprochen haben. Und ich wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.